2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Das muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Moin, es ist Donnerstag, der 2. Dezember 2021, ja fast auf die Sekunde 19.10 Uhr heute. Mein Name ist Michael und ihr hört das vor dem Spielgespräch zum Heimspiel gegen Schalke 04 am kommenden Samstag. Ja, ich habe mir heute Anne eingeladen, denn in ihrem Twitter-Profil steht, dass sie Allesfahrerin ist und das hat sofort mein Interesse geweckt. Moin Anne.
Moin.
Du bist zum ersten Mal Gast beim Millern-Ton. Daher würde ich dich bitten, dass du dich einmal mit den drei obligatorischen Antworten zu meinen drei Fragen einmal der Hörerschaft vorstellst. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum Schalke 04 und nicht Borussia Dortmund?
Okay, also wer bin ich? Ja, ich bin Anne aus Bonn, bin schon Rentnerin. Also ich bin vor ein paar Tagen 67 Jahre alt geworden. Ich meine, das merkt man mir nicht immer an, weil ich finde, wenn man sowas macht, ist man eher alterslos. Bin ein sehr empathischer Mensch, temperamentvoll. Habe eine sportliche Vergangenheit, habe aber Volleyball gespielt und Fußball bin ich von zu Hause geprägt worden, weil mein Vater eben schon Schalke-Fan war. Damit beantworte ich eigentlich auch schon die eine Frage. Schalke 04 ist mir wirklich in die Wiege gelegt worden. Mein Bruder, ich hatte drei Geschwister, der war auch ganz starker Blauer, lebt leider nicht mehr, aber der war auch ganz verrückt, hat selber aktiv Fußball gespielt, gar nicht so schlecht. Borussia Dortmund wäre für mich auch im Nachhinein in Frage gekommen. Allein schon die Farben sind nichts für mich. Ich bin halt blau und weiß immer gewesen. Und nach meiner eigenen aktiven sportlichen Laufbahn, das war auch höherklassig, habe auch in Hamburg gegen Hamburg gespielt, fehlte mir irgendwas Emotionales, was ich sonst auf dem Feld losgeworden bin und bin dann wirklich zur Allesfahrerin geworden. Weil ich habe auch Kinder, drei Erwachsene mittlerweile. Als sie dann aus dem Gröbsten raus waren, habe ich das dann intensiviert und mein Virus an zwei von den drei Kindern auch weitergegeben.
Okay, das heißt, die...
Sonst mache, beruflich oder...
Ja, wenn du das möchtest, kannst du es gerne machen, klar.
Ich war immer im sportlichen Bereich tätig. Ich habe quasi so den praktischen Sport mit dem verwaltungsmäßig ein bisschen verbunden und habe über 20 Jahre in Bonn im größten Sportverein quasi Mitgliederverwaltung geleitet und organisiert und bin so also auch immer allgemein im Sport verbunden gewesen.
Ist das der Bonner SC oder kenne ich den nur, weil es früher mal eine größere Nummer am Fußball war?
Ja, der Bonner SC ist eben der Fußball, die sitzen da genau gegenüber. Nein, das war der SSF Bonn, Schwimm- und Sportfreunde Bonn, sehr bekannt waren für gute Schwimmer, die auch 1972 Olympiateilnehmer hatten oder auch später immer Olympiateilnehmer, ein eigenes 50 Meter Becken, Schwimmbecken hatten. Es war eigentlich ganz gut, dass kein Fußball in dem Verein war. Ich glaube, das wäre mir schwer gefallen. So Bonner SC bin ich auch viel gucken gegangen früher, eben mit meinem Vater. Alle zwei Wochen hat er mich, als ich wirklich noch klein war, an die Hand genommen und mit damals noch die Gronau genommen. Da spielten die dann später auch Regionalliga. Da habe ich also auch, zweite Bundesliga sogar. Da habe ich einige Spiele auch gesehen. Weil Schalke bin ich damals noch nicht so viel, da bin ich immer sporadisch mitgefahren, wenn mein Bruder gerade Platz im Auto frei hatte und ich selber kein Spiel hatte. Da habe ich auch ein paar schöne Spiele gesehen, internationale, auch im Parkstadion noch. Das ist so mein Werdegang, was die fußballerische Leidenschaft angeht.
Kannst du dich noch erinnern an dein erstes Spiel, was du im Stadion gesehen hast von Schalke?
Ja, das ist eigentlich ganz kurios, da war ich 13, da kann ich mir also wirklich unheimlich gut dran erinnern. Das war sogar noch in der Glückaufkampfbahn, daran sieht man, wie alt ich bin. Ich hatte zufällig, wirklich vollkommen unabhängig von Fußball, hatte ich eine Tante in Gelsenkirchen wohnen, eine Schwester meiner Mutter, die ja auch aus dem hohen Norden kommt. Und der Mann von, also mein Onkel, der war halt im Bergbau tätig gewesen und ist dann später der Platzwart von den Tennisplätzen in Gelsenkirchen geworden. Und da habe ich dann in den Ferien, konnte ich dahin. Das waren die Osterferien. Der war ja Platzwart von den Tennisplätzen, da konnte ich dann Bälle aufheben, habe mir Geld verdient. Das war ja ein sehr elitärer Sport früher, eigentlich immer noch hier in Deutschland. Und habe dann für das Geld mir eine Eintrittskarte für das Pokalspiel Schalke gegen Bayern München gekauft. Und dieses Spiel, das habe ich nie vergessen, so wie ich in der Glückaufkampfbahn ohne so geordnete Blöcke oder so, wie ich da stand. Und das hat mich schon total beeindruckt. Und dann noch so Manni Kreuz und solche Spiele habe spielen sehen. Und das haben wir 3-2 verloren. Also es war 1967. Das war mein allererstes bewusstes Spiel.
Du bist wahrscheinlich tatsächlich der Gast, der in den letzten 7 Jahren hier beim VDS-NDS-Format wirklich als allererste quasi ein Spiel gesehen hat oder so früh gesehen hat sozusagen. Also es ist wirklich spannend. Ich kann mich auch noch daran erinnern, es gab mal so ein legendäres Spiel Schalke gegen Bayern in den 70ern, glaube ich, war das.
Nee, meinst du dieses 6-6-Pokalspiel?
Ja, genau.
Das war 1984, das weiß ich insofern genau. Ich bin so ein Zahlenmensch und ich war da hochschwanger und mein ältester Sohn, der ist einen Monat später geboren. Das weiß ich genau, weil der Olaf Thon ist, ja, ich bin ein tierischer Zahlenmensch und da kann man dann solche Begebenheiten, so außergewöhnliche Spiele, was ich natürlich nur vom Fernseher gesehen habe, wo es damals ja auch noch Rückspiele gab, ne? Es war ja nur das Hinspiel und der Olaf Thon wird ja immer wieder, auch bei den alten Schalkern, ne, es gibt ja genügend, wir schwelgen ja alle immer in der Vergangenheit. Das ist auch so ein, ich glaube, bei allen Schalkern so, ne?
Das gibt ja auch einen Verein in Hamburg, bei denen ist das auch so, das kennen wir. Also nicht bei uns, sondern beim anderen Verein.
Okay.
Die reden auch viel von früher.
Ja, ich weiß nicht, warum das so ist, aber irgendwie, gerade jetzt, wo es uns nach der letzten Saison, ne, mit dem Abstieg, da ist das erst recht so, dass man in die Vergangenheit geht und dann versucht natürlich die positiven Erinnerungen und Dinge, die man erlebt hat, so rauszusuchen. Andererseits gibt es auch in der Vergangenheit genügend negative Sachen, ja, die waren, aber die verdrängt man dann natürlich.
Ja, natürlich, klar. Sag mal, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, in deinem Twitter-Profil steht, du bist Allesfahrerin. Kannst du uns erzählen, wie sich das bei dir so gestaltet und seit wann dich dieser Virus sozusagen, das darf man gar nicht sagen heutzutage, Virus infiziert. Also wann hat dich diese Leidenschaft gepackt?
Zum Auswärtsfahren. Ja, also ich bin mit meinem Bruder schon, nachdem ich volleyballmäßig nicht mehr am Wochenende spielen musste, bin ich dann öfter bei meinem Bruder zu Heimspielen mitgefahren. Da war es auch überhaupt noch nicht so ein Problem. Das war so zufällig in der Saison, wo Schalke UEFA-Cup-Sieger war, 96-97.
Ja, 96-97, ich erinnere mich. Ich habe die Spiele auch alle geguckt, weil die so leidenschaftlich geführt wurden. Oder man hat das ab einem gewissen Punkt als Außenstehender auch mitverfolgt, sagen wir mal so.
Ja, ich glaube, das ist einigen so gegangen. Und meine Kinder waren auch so in dem Alter, wo die das auch schon mit aufgesogen haben. Wie gesagt, mein Ältester ist leider ein Erziehungsfehler, in Anführungsstrichen. Der ist Gladbach-Fan durch den Sohn meiner Freundin. Aber kann ich gut mit leben. Ist besser als der andere rheinische Verein hier. Es geht gar nicht. Die anderen beiden hat das damals auch richtig so gepackt. Die sind auch quasi blau-weiß. Und ich bin dann öfter mitgefahren. Meine Kinder, die beiden Blau-Weißen auch, die konnten dann öfter mit, nicht regelmäßig, aber sind dann wirklich zu Heimspielen mit. Und dann ergab es so, dass meine Tochter damals wirklich das Fieber auch gefangen hatte. Und die hat sich dann mal zu einem ihrer Geburtstage, das war Februar, gewünscht, da war Auswärtsspiel gegen hier euren anderen Verein da in der Stadt, in Hamburg. Und da wollte die unbedingt hin und ich hatte irgendwie gedacht, nee, also mit dem Auto mache ich das nicht. Wie komme ich jetzt dahin? Da hatte ich schon nette Bekannte damals in Gelsenkirchen direkt in der Nähe vom Bahnhof und da hatte ich gehört, dass es wohl jemanden gibt oder zwei gibt, die immer so Auswärtszugfahrten organisieren, sogar über den SFCV, diesen Dachverband von den Fanclubs. Und hatte auch gehört, man kann am Tag selber quasi so eine Zugfahrkarte sich besorgen. Ja, dann haben wir das gemacht, Auto da stehen lassen, in Gelsenkirchen noch bei den Bekannten gefrühstückt, das war sonntags das Spiel. Und dann sind wir mit dem Zug nach HSV gefahren und ich muss ehrlich sagen, von dem Moment an war mir klar, weil ich nicht so gerne viel Auto fahre, Also ich hätte mir das nicht vorstellen können, mit dem Auto dahin zu fahren. Und von da an war mir klar, dass ich weiter mit dem Zug fahren werde. Und da, von da an war ich Allesfahrer.
Okay. Und bist du sonst irgendwie noch eigentlich organisiert, quasi im Verein so oder so im Fanclub oder wie gestaltet sich das, deine Auswärtsfahrten oder auch deine Heimspiele?
Ja, also es war so, dass eigentlich bin ich mit meinem Mann eher so ein wie sagt man das, so ein Einzelfahrer, also mit den Einzelfahrer.
Individualreisende.
Ja, genau, das Wort fehlte mir. Genau. Individual. Wobei wir mittlerweile seit einigen Jahren ein befreundetes Ehepaar aus Gelsenkirchen haben, wo er blind ist und sie sehbehindert, die wir eigentlich immer auf den Zugrückfahrten kennengelernt haben. Wobei ich den Blinden sogar über so eine Mailinglist, es kam ja so, ich bin relativ früh schon internetmäßig dabei gewesen, so 96 oder so, 96, 97 auch. Und da gab es bei Schalke jemanden, der so eine Mailinglist aufgemacht hat, quasi mit einfachen Chatmöglichkeiten, was sie natürlich immer technisch verbessert hat. Und da, das waren vielleicht 100 Leute, naja 200. Und wir haben uns immer an der Anzeigetafel bei Heimspielen getroffen. Und da haben wir die auch kennengelernt. Und da war der Blinde im Prinzip auch auf dieser Mailinglist drauf. Und irgendwann hat sich dann so ergeben, das passt auch privat. Und wir fahren jetzt seit vielen Jahren schon gemeinsam zu den Auswärtsspielen.
Genau, zu viert dann, ne?
Zu viert, genau.
Und du hattest mir auch erzählt im Vorwege, dass du dann quasi sozusagen eine private Audioübertragung oder sozusagen Audiotranskription quasi für den Blinden machst vor Ort, ne?
Ich weiß nicht genau, wie das mit der Audiodeskription meint. Also ich bin im Prinzip sein Reporter aus.
Ja, genau, okay. Ja, war jetzt ein bisschen hochgestochen.
Privater Reporter.
Genau.
Bei Heimspiel nicht, da sitzen wir im Block nebenan. Wir haben wohl am Anfang von Corona, als weniger Karten waren, sind wir immer in den gleichen Block gekommen, weil die dann ihre Handicap-Karten benutzt haben, die nehmen können. Und dann waren wir die Begleiter. Das war dann ganz vorteilhaft. Aber in der Regel mache ich das bei den Auswärtsspielen. Da stellen wir uns auch immer so hin. Da stehen wir eh immer mit mehreren zusammen, die wir uns alle kennen, weil das einfach passt. Ich habe schon immer einige Jahre zuvor gesagt, wir sind die Senioren-Ultras, weil wir eigentlich so fast alle Ü50 waren, mittlerweile sogar teilweise schon Ü60, mit so ein paar Ausnahmen. Wir nehmen auch Jüngere, wir akzeptieren sie. Aber das passt ganz gut. Ne? Ist ja wie im normalen Leben, irgendwie finden sich ja immer die Leute, die auch so irgendwie zusammenpassen. Ja. Genau. Und ja, und dann kommentiere ich das auswärts natürlich. Ist immer sehr interessant, so im Rückblick auch, was habe ich kommentiert. Man guckt sich ja je nachdem, also meistens gucke ich nur noch, wenn wir gewonnen haben. Ich kann das nicht verknusern, wenn wir nicht gewinnen. Also es fällt mir dann schwer. Die Spiele nochmal an und höre dann, was der Reporter gesagt hat. Oder der Blinde gibt mir Resonanz, weil der erkundigt sich natürlich auch anderswo noch. Und bestätigt dann teilweise das, was ich ihm gesagt habe, oder wir reden dann so im Nachhinein drüber.
Ja, spannend, okay. Ich hatte dir ja auch erzählt, wir haben ja das AFM-Radio, was ja genau aus diesen Gründen auch mal gegründet worden ist. Und ja, wir das quasi sozusagen ja als Radio bespielen, ja, mittlerweile auch für jeden. Und aber das ist halt auch eine Blindenhörreportage und darauf auch ausgelegt, sodass genau erklärt wird, was auf dem Platz passiert. Und man kann sich die Sachen auch im Stadion anhören. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das mittlerweile im ganzen Stadion geht, wenn man da die sozusagen Technik für hat, oder ob das nur an einem Teil geht. Aber auf jeden Fall gibt es dieses Angebot bei uns.
Ja, es haben ja einige Stadien mittlerweile. Ja,
genau.
Genau, finde ich ganz gut. Aber der Blinde von uns, der will das nicht immer in Anspruch nehmen. Ja, der möchte einfach auch die Atmosphäre wahrnehmen.
Ne? Ja, verstehe ich, klar. Ja, ja.
Weil zum Beispiel bei Heimspielen oder so, da sitzen natürlich meistens die gleichen Leute um einen herum, aber je nachdem, er kriegt da aufgrund der Bemerkungen und der Kommentare natürlich viel mit. Ne?
Ja, verstehe, klar. Gut, Anne, dann erstmal vielen Dank für diesen Einblick in dein Leben. Und bevor wir zum Spiel am Samstag kommen, würde ich mal den Werbeblock machen und leite den mit Ding-Dong-Werbung ein. Ja, ich trinke gerade aktuell kein Bier hier. Ich habe aber diese Woche schon ein Bier getrunken und zwar natürlich von unserem Werbepartner der Kevida Kreativbrauerei. Die haben ganz niegelnagelneu ein Double IPA, das Nepenthe, auf den Markt gebracht. Das ist ein Double IPA mit 8,5% Alkohol, einer schönen Bitterness und so fruchtigen Zitrusaromen mit ein ganz bisschen Hauch von Karamell. Und aus sicherer Quelle weiß ich, dass es dieses Bier nur einmal geben wird, weil es auch nie wieder gebraut wird. So, und bei dieser Exklusivität solltet ihr da draußen auf jeden Fall schnell sein, wenn ihr das mal probieren wollt. Wie immer im Online-Shop von Kevida auf kevida.bier, Bier mit Doppel-E. Und natürlich gehen auch auf diesem Wege Glückwünsche raus an die Kevida Kreativbrauerei, denn die haben unlängst mal wieder 2 Gold- und 1 Bronzemedaille beim European Beer Star Award gewonnen. Und wer unsere Texte auf millanton.de regelmäßig liest, wird auch schon sicherlich das Banner "Langsam wird's eng" in der Vitrine gesehen haben. Denkt bitte dran, Alkohol immer bewusst zu genießen. Werbe, Block, Ende. Ding dong. So, Anne, wir gucken mal Richtung Samstag. Und zwar noch nicht ins Sportliche, sondern erstmal, ja, heute war ein aufregender Tag sozusagen, weil viele Entscheidungen gefallen sind und Beschlüsse. Und wir wissen jetzt, dass wir das Spiel gucken können. Wie hast du das heute wahrgenommen?
Ja, eigentlich bin ich schon seit Montag so in diesem Ganzen drin, weil wir haben ziemlich gute Bekannte, ein Ehepaar auch, die in Hamburg wohnen, ursprünglich glaube ich aber weiter aus dem Pott sind, wo er aber eigentlich St. Paulianer ist und sie Schalke, aber als Zweites dann genau umgekehrt. Also ist ja irgendwo auch klar, ne? So eine Sympathie dann. Und er ist auch ziemlich England-affin, also so ein bisschen Groundhopper-mäßig. Mhm. Und da habe ich dann schon die Info bekommen, dass wohl geplant war, also wir hatten das gehört im NDR oder so, dass wohl nur Heimfans zugelassen werden sollten. Also es war keine Entscheidung oder so, aber dass wohl so geplant war und mit 2G plus oder so. Das hat mich erstmal leicht natürlich in schlechtere Laune versetzt. Andererseits, uns war direkt klar, wir haben dann Kontakt aufgenommen so mit unseren Freunden und damit für mich war eigentlich auch direkt klar, wir fahren sowieso, wir konnten eh nicht mehr stornieren, das Hotel und Zugfahrt sowieso nicht. Dann fahren wir halt so nach Hamburg, machen ja andere auch. Und geimpft sind wir ja alle. Und trotzdem wäre es natürlich irgendwo bescheuert gewesen, weil wir auch direkt, ich glaube, mit das nächste Hotel haben, was da am Millantor ist. Ich glaube, was ich jetzt gehört habe, direkt neben der St. Pauli-Fankneipe, Jolly oder so.
Jolly Roger, das ist Budapester Hof, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Mhm.
Aber bitte jetzt nicht alle besuchen.
Nee, du kommst ja uns besuchen dann vom Jolly nach dem Spiel.
Ja, könnte man überlegen, ja. Und auf jeden Fall, da war ich natürlich schon irgendwie, dachte ich, oh, das kann nicht wahr sein. Daraufhin, ich bin, wie gesagt, immer sehr emotional direkt und manchmal steigere ich mich natürlich dann auch in Sachen rein, die, ja, ist so bei mir. Ja. Und dann musste ich das rauslassen, dann habe ich bei Twitter, ja, ein bisschen, also die entsprechenden Stellen mit angetwittert, das kann man ja da ganz gut, dass ich das nicht ganz so richtig finde einfach, ne, nur die Gäste zu bestrafen. Ich meine, Argument war unter anderem, glaube ich, auch die wegen Mobilität oder so. Andererseits, es fahren so viele Hamburg-Touristen immer am Wochenende da sehe ich keinen großen Unterschied. Vielleicht sogar aufgrund von Kneipenbesuchen und so sogar eine größere Gefahr der Ansteckung. Also letztendlich war die ganze Woche immer so das Gefühl, es kann sein, dass wir da gar nicht rein können. Wir werden aber fahren. Und dann war natürlich jetzt bei der Politik die Entwicklung mit, dass so diese MPK sich da getroffen hatte und dass heute mit Scholz und Merkel dann so endgültig was beschlossen werden sollte. Was ich vom Grundsatz her muss was gemacht haben. Also ich bin nicht dagegen, dass stärkere Einschränkungen sind. Aber ich finde nicht, dass es auf dem Rücken der die Geimpften wirklich komplett unter den Ungeimpften und diesen ganzen Verschlampereien von den Politikern leiden müssen. Die Politiker hätten viel früher reagieren müssen. Die haben im Prinzip nur im Sommer die Wahl im Kopf gehabt und haben sämtliche Sachen von den Wissenschaftlern ignoriert. Und hätten ja viel früher schon was, allein der Spahn schon, sagte im August, hätte er gesagt, Booster müsste sein. Aber er hat es nur gesagt. Er hat nichts initiiert. Ja, das ist so meine Meinung dazu. Mhm.
Ja, okay. Also erstmal jetzt nochmal so zur Einordnung. Bei uns ist es so, also wir profitieren jetzt eigentlich, dass unsere Inzidenz halt noch relativ gering ist. Und also hier in Hamburg als Bundesland. Und das Spiel wird Samstag stattfinden vor bummelig 25.000 Leuten mit einer 2G-Regelung. Und das Plus dahinter ist auf freiwilliger Basis, also im Prinzip genauso wie gegen Sandhausen. Ich denke mal, alle hatten sich schon darauf eingestellt, dass sie auch einen offiziellen Test brauchen. Also ich habe mir selbst auch schon mal für Samstag prophylaktischen Test geklickt, den ich auch wahrnehmen werde natürlich. Also wenn der Verein Ultra St. Pauli ja und die Gremien aufrufen, dass man das bitte freiwillig macht, dann mache ich das natürlich auch. Und es sollte jeder von euch beherzigen, wenn er die Möglichkeit hat, und sollte auf jeden Fall die Zeit für einen Test einberechnen. Und wenn es dann nur ein Selbsttest ist, aber er sollte schon gucken, dass er möglichst safe da reingeht, genau. Und ab nächste Woche ist das ja auch schon wieder gekippt. Also wenn das Spiel nächste Woche gewesen wäre, dann wären wir bei 15.000 maximal unter freiem Himmel. Und ja, wir haben jetzt fast sogar ein bisschen Glück bei der ganzen Geschichte, weil wir dieses Jahr kein Heimspiel mehr haben werden.
Ah, okay.
Und ja, insofern sieht das bei uns ganz gut aus. Genau. Ja, das heißt, du wirst ganz normal wieder mit dem Zug anreisen am Samstag und...
Nee, wir fahren morgen schon.
Ah ja, am Freitag. Okay, klar, das macht Sinn. Und dann das Spiel am Samstag gucken. Okay, alles klar. Wie war das mit den Karten generell? Wie viel sind da jetzt weggegangen? Und war das aufwendig, eine zu bekommen, oder?
Also, da muss ich vielleicht ein bisschen zu unserem System erklären. Also, das ist jetzt während Corona anders. Normalerweise haben wir ein Punktesystem, was seit mehreren Jahren jetzt schon läuft. Das heißt, man kriegt für jedes angefragte Auswärtsspiel einen Punkt. Und es gab also vor Corona auch immer richtige Anwesenheitskontrollen, stichprobenartig, aber man konnte immer betroffen sein. Und wenn man quasi Karte weitergegeben hatte und selber Anwesenheitskontrolle, werden einem 4, 5 Punkte abgezogen. Das hat sich über die Jahre hinweg wirklich bewährt. Und am Ende, also zu Beginn der neuen Saison, ist dann Punktzahl entweder gedrittelt oder halbiert worden, je nachdem, damit eben Neueinsteiger auch eine Chance haben, irgendwann nach oben zu kommen. Und wenn man in den höchsten Gruppen ist, hat man in der Regel, kriegt man da so, ich sag mal, die erste Gruppe sowieso, 2 und 3, je nach Kapazität, kriegen die dann sicher ihre Karten auswärts. Und dadurch kann man natürlich so Auswärtsspiele viel besser planen, was Zugfahrt und Hotel und so, wenn es nötig ist. In der ersten Liga ja eigentlich nicht so oft, aber in der zweiten Liga muss man öfter mal übernachten aufgrund der Zeiten. Und das dadurch, dass mein Mann und ich wirklich die absoluten Allesfahrer sind seit vielen Jahren, sind wir auch in der höchsten Gruppe drin. Nur dieses Punktesystem musste jetzt für Corona natürlich gecancelt werden, weil ja am Anfang weniger Kapazität war für die, auch für die Auswärtsfans. Und da ist es aber dann bei dem ersten Pokalspiel, was wir in Villingen-Schwenningen hatten, da hat sich dann rausgestellt, dass von der ersten Gruppe, was ungefähr, ich glaube jetzt zum Schluss 150 oder so war, normal pendelte sich das immer bei 100 ein, die wirklich immer gefahren sind. Und da haben aber nur 30 aus der Gruppe bestellt. Und damit war auch klar, dass diese 30er-Gruppe auch einen gewissen Vorteil hatte und hat gesagt, die ziehen wir dann weiter mit durch. Also, und da waren wir bei und hier unsere Freunde auch. Und dadurch konnten wir eben relativ sicher planen. Deswegen hatte ich dieses Hotel für jetzt für das Wochenende schon Ende September gebucht. Ne?
Mhm. Aber sag mal ganz kurz, ich finde dieses Punktesystem, das hört sich schon sehr drastisch an. Wie muss ich mir denn solche Kontrollen vorstellen?
Ja, das ist so, dass also unsere Fanbetreuung, Fanbelange heißen die bei uns, die gibt es auch seit einigen Jahren, das ist ein bisschen anders strukturiert worden. Die haben dann immer irgendwelche Volunteers dabei, die wir eigentlich auch mittlerweile alle kennen, die sind die erkennt man auch, die haben alle so eine grüne Kleidung an, so einen Mantel oder was. Und sind auch selber Fans eigentlich, aber die haben dann so Listen von den quasi Ausgewählten, die zur Anwesenheitskontrolle müssen. Die werden dann entsprechend vorher benachrichtigt per E-Mail, dass sie zur Anwesenheitskontrolle müssen. Oder man kann es online, man bestellt ja online und da kann man es auch gucken. Und da muss man dann eben am Spieltag, vorm Spiel quasi, ja, so ähnlich wie jetzt den Impfpass vorzeigen, muss er dann quasi sagen, hallo, hier bin ich mit Perso-Ausweis.
Okay, muss ich ganz ehrlich sagen, völlig neue Welt für mich, habe ich so noch nie gehört, so ein Konstrukt.
Ja, es ist schwierig, weil die Nachfrage natürlich nach Karten bei Schalke extrem war. Extrem. Mm. Also wenn du nur losen würdest wie Bayern, ne? Bayern los. Ich glaube, bis auf ganz geringe hier so Schickeria oder so, ich weiß es nicht genau, da haben wir so Bayern-Fans, wo ich zufällig einen von kannte, mal im Zug getroffen auf so einer Rückfahrt und die haben uns das erklärt, ne? Die bewerben sich im Prinzip, das waren so welche, die wären Allesfahrer, aber die können nicht Allesfahrer sein, weil sie nicht für jedes Auswärtsspiel Karten bekommen.
Okay.
Und die werden gelost.
Okay, aber wäre nicht sowas wie eine Auswärtsdauerkarte, so wie ich es bei St. Pauli kenne, eine Lösung dafür? Oder ist das bei euch, würde das auch das quasi Maß übersteigen?
Also es gab, im Prinzip ist das mit der höchsten Punktegruppe nichts anderes. Es war vor ein paar Jahren mal, als das noch von einer anderen Stelle bei uns organisiert wurde, da gab es mal zwei Saison lang, ich glaube 2004, 2005 so um die Kante rum, da gab es eine Auswärtsdauerkarte. Da waren wir auch dabei, das waren nämlich ungefähr so 100. Die ist aber aus irgendeinem Grund wieder eingestampft worden. Ich glaube, das hing ein bisschen auch mit unserem paar Funktionären im Verein zusammen. Weil, ja, je nachdem, was da so ist, die waren dann nicht damit einverstanden. Dann lief es bei uns ganz gut. Man träumte wieder von der Schale. Und die beiden letzten Auswärtsspiele waren, glaube ich, Mainz und Freiburg. Und wenn das so weit gekommen wäre, dass wir da wirklich um Titel mitgespielt hätten, dann wären natürlich, hätten die ihre ganzen VIPs und Sponsoren und dann hieß auf einmal, die gilt nicht mehr, die Auswärtsdauerkarte.
Ah, okay.
Sowas. Und da habe ich mich übrigens dann auch wieder massiv beschwert. Da wurde ich.
Zu Recht, ne?
Ja, sicher. Da war der Herr Peter Peters bei uns noch, ist hier sicherlich ein Begriff. Mittlerweile bei der DFL steht der Herr, glaube ich, mit oder als DFB-Präsident mit im Raum. Der hat mich dann, weil ich da über diese Mailingliste, die ich eben erwähnt habe, ja, so ein bisschen, ja, angestachelt habe, bekam ich da erstmal einen Anruf von dem damaligen Fanleiter Rolf Rojek. Ich weiß nicht, ob der Name was sagt.
Nee, das sagt
der mir. Der steckte mit dem in einer Decke, der ist so alt wie ich. Da rief der bei mir an und meinte, ob mit mir die Pferde durchgehen. Da habe ich gesagt, hallo. Und dann hat er mich dann an den verwiesen und dann wurde ich auf die Geschäftsstelle zitiert. Aber ich habe dann meine Meinung gesagt und wir haben unsere Karten natürlich gekriegt, aber ich habe gesagt, eine Auswärtssauerkarte ist eine Auswärtssauerkarte und es kann nicht an 100 Karten liegen. Das ist eben auf Schalke manchmal nicht so schön. Auch bei einem internationalen Spiel haben wir das mal erlebt, Amsterdam vor ein paar Jahren mal. Das war auch nicht gerecht. Also wir haben zwar unsere Karten gekriegt, aber da haben viele eine Karte bekommen, die keine hätten kriegen dürfen. So, da haben sie dann gesagt, ja, alle, die dort arbeiten und für Angehörige für die. Das heißt, bei uns im Blog waren Leute, die ich in meinem Lebtag noch nicht gesehen habe. Und so war dann ja auch die Stimmung.
Ja, verstehe. Okay. Ist ja auch immer dann natürlich oft ein Stimmungskiller, wenn nicht so der harte Kern dabei ist. Gut, Anne, schauen wir doch mal direkt ins Sportliche rein. Wir können nicht über diese Saison sportlich reden, wenn wir nicht auf die letzte geguckt haben, finde ich. Ihr habt euch letzte Saison leider mehr oder weniger ohne Fans in einen unfassbaren Abstiegsstrudel selbst gesetzt und man hat dafür kaum Worte, man hat das selbst so, also das wird ja auch mittlerweile mal oder wurde immer dann auch in einem Atem mit Tasmania Berlin so ein bisschen genannt, also wirklich so sehr, sehr, mit sehr wenig Punkten, sehr, sehr erfolglos. Also wie hast du das denn wahrgenommen, vor allen Dingen auch die Situation, dass man als Fan noch nicht mehr mal was dagegen tun kann und mithelfen kann?
Ja, das war schon eine ziemlich deprimierende und frustrierende Situation. Vor allen Dingen gerade bei mir, da sprichst du eigentlich genau so ein Thema an. Ich kann eigentlich gar nicht mehr am Fernsehen Schalke sehen. Das geht bei mir nicht. Und da war es natürlich, ich sag mal so, einerseits leichter, gar nicht zu gucken. Also ich konnte es nicht, mein Mann, der guckt alles. Und ich war nervös in der Zeit. Ich bin oft einfach rausgegangen, ne, spazieren gegangen. Ich habe sämtliche Ticker, die dann kommen wegen Toren, die habe ich abgestellt, ja, weil mich das so aufgeregt hat, dass die Mannschaft sich so hängen lässt. War ja von den Einzelspielern her, war es ja gar nicht so ein schlechtes Team. Es war aber als Mannschaft, war es Grotte. Es war sowas an schlechter Teamleistung. Also die sind ja auch zu Recht so abgestiegen. Dass es natürlich so schlimm wird, hat keiner gerechnet. Andererseits sage ich mir, wir sind halt verdient abgestiegen und können jetzt einfach mal neu anfangen, weil es ist ja nicht nur ein Neuanfang im sportlichen Bereich, sondern es hat sich ja auch auf der Funktionärsebene und auf der ganzen Vereinsstrukturebene, Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitzender, sehr viel getan. Und ich glaube, das ist auch gut so.
Ja, vor allen Dingen hattet ihr auch den Vorteil, dass ihr schon im letzten Winter eigentlich für die zweite Liga schon mal mit einem oder fast mit zwei Augen planen konntet. Das war vielleicht auch ein kleiner Vorteil für euch. Im Gegensatz zu Bremen, die sehr spät abgestiegen sind. Genau. Jetzt so, ich glaube, das ist so ungefähr fast 30 Jahre nach dem letzten Mal zweite Liga. Ich glaube, ihr seid aufgestiegen, 90, 91, glaube ich. Habt generell nur, glaube ich, 6 Saisons in der zweiten Liga seit Bundesliga bestehen verbracht. Wie ist es denn so, Anne? Wie bist du denn angekommen? Wie seid ihr angekommen? Wie nimmst du das wahr?
Also es ist so, dass ich mich eigentlich so ein bisschen auf zweite Liga gefreut habe, weil ich auch gerne in neue Stadien reinkomme. Und ich auch mal von diesem Stress aus der ersten Liga weg wollte. Es war einfach Stress auch. Immer dieses, Geld reinpumpt von oben und es kommt nichts raus und ständig einen neuen Trainer und sowas. Das hat mich echt genervt. Ich meine mal, abgesehen davon, das muss ich einfach nochmal hier erwähnen, froh bin, dass dieser alte Aufsichtsratsvorsitzende dank Corona, sage ich mal im Nachhinein, dann zurückgetreten ist, ne? Der Tönnies, der sagte ja sicherlich auch was.
Naja gut, der war ja
genau, im letzten... Genau, der ist für mich aber mit acht, das Übel
18 Monate, ja,
der ganzen Entwicklung.
Klar, war ja in den letzten 18 Monaten auch über den Sport oder über Schalke 04 hinaus ja sehr viel in den Medien und ich glaube, dass jeder wahrscheinlich den Namen schon mal gehört hat, der hier zuhört und auch weiß, was da alles zugehört zu Herrn Tönnies.
Genau, und deswegen war das jetzt komplett, sowohl vereinsmäßig als auch die zweite Liga neuer Anfang. Und ich habe mich da eigentlich von den Fahrten her drauf gefreut. Ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig, was so die Anstoßzeiten angeht. Klar ist, dass wir natürlich weniger Mittagsspiele haben. Also wir spielen vorrangig freitagsabends oder samstagsabends. Also sogar in Aue im Januar sind wir auf samstagsabends 20.30 Uhr gesetzt worden, was für mich, finde ich, eigentlich eine Frechheit finde. Mhm. Ich finde es richtig, wenn jeder mal samstagsabends spielt, und dass einige Vereine Mannschaften mehr samstagsabends spielen, ist klar. Es geht ja auch um Fernsehzuschauer und Einschaltquote. Aber dass man das dann so legt, dass man dann wirklich ans Ende der Welt muss und dann im Januar ins Erzgebirge soll. Ich meine, ist jetzt alles nicht sicher bei den Corona-Zahlen, aber es ist gewöhnungsbedürftig, aber es macht irgendwo auch Spaß. Es ist etwas stressiger in der zweiten Liga, weil es deutlich weiter ist von den Kilometern her. Es sind über 2000 Kilometer mehr Fahrt.
Okay.
Ich habe das mal in so einer Excel-Tabelle mir alles festgehalten. Das hatte ich aber schon in der ersten Liga, weil mich das einfach mal interessiert hat und habe jetzt einfach zweite Liga genommen.
Ja gut, ich meine, klar, weiß ich nicht, Dortmund, Gladbach, Bochum, genau. Köln, das ist ja alles so, sage ich mal, zentriert auch einiges so. Das fällt ja schon mal alles weg, ne?
Genau, und ich meine, für uns ja der Startpunkt immer Bonn. Mhm. Und wenn man dann immer die Entfernung nimmt. Für uns das nächste Auswärtsspiel jetzt Düsseldorf, also für Gelsenkirchen auch. Paderborn ist für uns sogar schon weiter als Sandhausen, glaube ich. Oder Darmstadt auf jeden Fall. Paderborn könnte vielleicht ein bisschen weniger als Sandhausen sein. Und dann ist Sandhausen schon, ne? Das ist echt. Wir haben ja immer eine gute Konditorei. Da haben wir mal im im Pokal von Bayern gespielt. Und mein Mann und ich gehen sehr gerne in Cafés, Bäckereien, ein bisschen ein Stück Kuchen essen. So ein Running Gag mittlerweile auch. Und da muss ich sagen, Sandhausen kann ich nur empfehlen.
Ja, liebe Grüße an Stefan, der ja auch kürzlich zu Gast war hier, den wir oft bei uns im Podcast haben, der ja St. Pauli Mitglied ist und bei Sandhausen in Sandhausen lebt und Fan ist. So.
Ah, okay.
Genau. Aber immerhin, also übrigens, für uns ist es das erste Samstagabendspiel. Das heißt, uns haben sie nicht so viel zugetraut. Und da das wohl immer in so Drittelblöcken pro Saison eingeteilt wird, sind wir jetzt erstmalig erst dran mit dem 20.30 Uhr Spiel Samstagabend. Und was ich noch sagen wollte, du hast ja noch Glück, die Montagsspiele fallen ja mittlerweile weg.
Ja, das ist gut. Das sind ja quasi, die Samstagsabendspiele sind ja quasi Montagsspiele wahrscheinlich, ne?
Ja, aber gut, dass, wenn man so aus urlaubstaktischer Natur betrachtet, ist das wahrscheinlich schon besser Samstagabend
als Montagabend. Ja, klar, ne? Das wollte ich jetzt nicht.
Ach so, nee, okay, du wolltest nur sagen, das ist das. Ja, genau, das ist das anstatt, richtig, genau.
Genau, und das ist natürlich besser. Also ich hätte jetzt urlaubstechnisch kein Problem, weil mein Mann ist ein bisschen jünger als ich, der ist noch am Arbeiten. Ich hoffe nicht mehr so lange, aber der müsste jedes Mal Urlaub nehmen. Aber freitags muss er auch Urlaub nehmen. Und freitags haben wir häufiger gespielt, ne? Wir haben direkt das Auftaktspiel gegen euren Nachbarverein. Dann haben wir, gegen Aue freitags abends gespielt. Das ist ja auch bombastische Paarung. Und dann haben wir gegen Darmstadt haben wir Samstagabend wir haben eigentlich gefühlt fast nur. Wir haben ein Spiel samstags um 13:30 gehabt. Das war in Regensburg. Wir haben in Heidenheim abends gespielt, freitags abends, genau, freitags. Richtig normale Zeiten haben wir kaum. Ne? Wir spielen jetzt nächste Woche gegen Nürnberg freitags abends zu Hause.
Ja,
wir
ist ja auch
danach in Hamburg samstags abends.
Genau, ist auch nicht ein ganz unwichtiges Spiel aus unserer Sicht, mal zu gucken, was ihr da so gegen Nürnberg macht. So ihr,
ja, wir haben jetzt ein schweres Programm vor uns.
Ihr tänzelt ja so beide quasi hinter uns rum und seid in Sichtweite. Wir haben ja gerade in Nürnberg gewonnen, 3-2 letztes Wochenende. Und naja, also um nochmal auf das Spiel am Samstag zu kommen, ihr seid ja schon in Schlagdistanz mit 6 Punkten nur hinter uns. Man muss dazu sagen, also wir sind ja in der Heimtabelle auf Platz 1, ihr seid in der Auswärtstabelle auf Platz 2. Okay. Also da kommen schon sehr erfolgreiche Mannschaften in der Konstellation, treffen da aufeinander Samstagabend. Lass uns doch nochmal Richtung Ende nochmal in Sportliche genau reingehen. Ich würde nochmal so über 2-3 Personalien mit dir sprechen bei euch. Also zuerst mal fällt mir auf, war ich ein bisschen betrübt im Sommer, als ich hörte, dass Salazar zu euch wechselt, weil ich den schon ein bisschen lieb gewonnen hatte letzte Saison, das eine Jahr, wo er von Frankfurt an uns ausgeliehen war. Und ich dachte, wenn der weg ist, da werden wir weniger erfolgreich sein. Die Praxis hat uns gezeigt, wir sind sogar erfolgreicher ohne ihn. Das ist aber jetzt, glaube ich, nicht auf ihn zu projizieren unbedingt. Wie ist der denn bei euch so angekommen?
Ja, ich finde, vom Typ her passt er total gut. Also wir haben überraschend für eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft haben wir wirklich ein Team. Gerade gegensätzlich zur letzter Saison. Es ist kein Team, wahrscheinlich für die erste Liga, aber für zweite Liga schon ein Team. Und ich finde Team sowieso ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil Einzelspieler, siehe letztes Jahr, da hast du gar nichts von. So, und Salazar war, glaube ich, schon drin im Pokalspiel, hat auch ein Tor gemacht. Der Typ ist heißblütig. Ich glaube, wir hatten ja mal so einen Uruguayer, Dario Rodriguez. Der hat dem wohl auch, glaube ich, hier mit Schalke heiß gemacht, glaube ich, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Der wollte zu uns. Das merkst du dem auch an. Also der hat zum Beispiel jetzt das letzte Spiel, was wir hatten, jetzt muss ich ja glatt noch überlegen. Ach, gegen Sandhausen haben wir gespielt, genau. Weil wir haben ja einige doch Verletzungssorgen. Und ich muss ehrlich sagen, der hat gebrannt. Der war für mich einer der besten Spieler gegen Sandhausen. Mhm.
Also das scheint auch in ihm drin zu sein als Mensch, weil das hat er bei uns halt auch so gemacht, ne? Also man hat halt gar nicht gemerkt, dass das ein Leihspieler ist. Man hat immer ihm sofort abgenommen, dass er einfach alles gibt, so in dem Spiel, die er gemacht hat. Und er war ja bei uns auch Stammspieler dann, also locker 80%. Also am Anfang jetzt nicht unbedingt, aber dann so mit der Folge der Saison und die ganze Rückrunde ja auch gespielt, sehr, sehr erfolgreich auf der Achterposition. Und das, wie ich ihn jetzt bei euch wahrnehme, so in Zusammenfassung, das ist die gleiche Körpersprache auch.
Ja, die, also wirklich, der, das ist so ein Spieler, wie ich es auch mag, ne? Mir ist lieber, der ist mal zu überkandidelt, was er auch noch nicht mal so ist, aber der läuft, der ackert, der ist auch nicht zu egoistisch, was ja oft bei diesen südländischen Spielern ist. Das heißt, er gibt auch ab, ist sehr teamfähig. Also ich mag ihn und er ist übrigens jetzt schon sicher rausgekommen, dass der nächste Saison auch bei uns ist.
Genau, also davon abgesehen, ich kenne auch einige Deutsche, die nicht gerne den Ball abnehmen, aber abgeben. Aber ich habe auch gerade gelesen, dass ihr eine Kaufoption habt, auch wenn ihr nicht aufsteigt, ne, für Salazar.
Ja, ja, also ich habe jetzt vor 2-3 Tagen kam die Nachricht, dass der sicher bei uns nächste Saison spielt. Egal, ob wir aufsteigen oder nicht.
Ja, okay. Also so wie ich es gehört habe, war es bei uns halt quasi vom finanziellen Rahmen her nicht stemmbar, was man sich auch gut vorstellen kann, wenn Salazar bei Eintracht Frankfurt ist. Also bei uns war klar kommuniziert, liegt über unserem Rahmen, aber was dafür als Ersatz gekommen ist, da kann man jetzt auch nicht großartig meckern, finde ich, bei uns. Die zweite Personalie, die spielt gerade nicht, was mich ein bisschen beruhigt, weil ich glaube, Simon Terodde hat gegen St. Pauli bisher in seiner Karriere, glaube ich, 10 Tore und 5 Vorlagen gemacht, was nicht ganz wenig ist, finde ich.
Okay.
Und der ist, glaube ich, er hat eine muskuläre Verletzung und ist auf jeden Fall bis, Jahresende, würde man sagen, spielt er auch nicht, ne?
Ja. Ja, es ist natürlich bedauerlich, weil das ist auch ein absoluter Teamplayer ist halt so ein Killertyp vorne im Strafraum, also Instinkt, ne? Der hat einen unheimlichen Instinkt, wie er die Tore macht auch und wo es eben gefährlich wird für ein Tor. Andererseits habe ich jetzt gegen das letzte Heimspiel, da war er ja auch schon nicht dabei, habe ich natürlich auch gesehen, dass das Spiel sich anders aufbauen muss bei uns. Wir sind nicht mehr ganz so berechenbar vorne, ne? Es hat zwar gedauert eine Halbzeit, weil am Anfang zwar der Druck da war, aber die haben das Tor nicht getroffen. Aber die müssen jetzt anders spielen, ne?
Also das habe ich auch in Aussagen von unserem Co-Trainer Loïc Favet gehört, der ja gerade quasi Cheftrainer ist, Timo Schulz quasi in Quarantäne ist.
Okay.
Und der meinte auch so, er sieht das gar nicht unbedingt als Vorteil, dass Terodde nicht spielt am Samstag, weil er gar nicht weiß, was ihr sonst so auspacken werdet und das halt wesentlich unberechenbarer auch ist. Das war genau seine Aussage.
Ja, das ist so auch meine Meinung. Es hat übrigens auch zufällig hinterher dieser Drexler, der bei uns spielt, vorher bei Köln war und so,
ja.
Der kommt zufällig gebürtig aus Bonn hier.
Ah, ja.
Der hat das wohl auch gesagt. Also, dass sie jetzt einfach anders spielen, sich was anderes einfallen lassen müssen. Und das sehe ich dann grundsätzlich erstmal als Vorteil, wobei ich den Terodde auch gerne spielen sehe. Ne? Das ist immer so ein...
Ja, da kann man ja schon relativ sicher sein, dass da in der Regel irgendwas passiert. Er hat jetzt eine längere Durchstrecke gehabt, hat dann aber ja letztendlich auch den Zweitligarekord geholt von Dieter Schatzschneider.
In Bremen übrigens, auf das Spiel, auf den Schiri, das hast du ja mitgekriegt, ne? Mit dem Elfer da, mit der Schwalbe da.
Ja, ja, das hat...
das war echt eine Frechheit.
Hat ja große Wellen geschlagen.
Das Ganze. Es war einfach, der Keller hätte sich never ever melden dürfen. Ne?
Ja, ja, genau. Ja, Terodde, genau, spielt nicht. Bülter war aber auch gegen Sandhausen, fand ich da vorne. Ist ja auch ein Neuzugang bei euch. Fand ich ziemlich gut, hätte ich nicht gedacht. Und also scheint ja kompensiert zu werden mittlerweile da oder dann quasi im offensiven Bereich von eher 2-3 Leuten und das konzentriert sich halt nicht so auf Terodde.
Genau, man muss sich auf mehrere. Ist die Frage, wir haben trotzdem Verletzungssorgen, es haben jetzt Einige nicht gespielt, also trainieren können. Trainer selber ist wohl auch erkältungsbedingt im Moment nicht am Start.
Okay, also bei uns übrigens auch der zweite Trainer, der Torwarttrainer wurde gerade verkündet, wird auch nicht dabei sein Samstag.
Ah, okay.
Also wir sind ja toi 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 durch diese ganze Pandemie wirklich bis vor einer Woche, bevor das mit Timo Schulz bekannt wurde, ja wirklich... 100% durch diese ganze Pandemie gekommen, was man ja auch mal, wo man auch mal einen riesen Respekt zollen muss, was die da quasi vom Hygienekonzept. Genau. Und jetzt haben wir halt, wie gesagt, der Cheftrainer und jetzt auch unser Torwarttrainer wurde vorhin bekannt gegeben. Aber gut, unsere beiden Co-Trainer haben das mehr als gut gemacht in Nürnberg, was man da so gesehen hat.
Und ich meine, die sind ja auch tagtäglich dabei, ne?
Ja, da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Also die sind auch super.
Kann auch positiv sein, ne?
Ich meine, natürlich,
andere Impulse einfach mal setzen, ne?
Total, total. Ja, wo wir bei Terodde sind, müssen wir eigentlich auch mal auf einen Spieler gucken, der bei uns mittlerweile ist, der aber schon bei euch war, Guido Burgstaller.
Ja, Burgi, klar.
Ist das so ein Typ, den man vermisst oder sagt man, naja, der war nachher eh nicht so effektiv bei uns, war nicht so schlimm oder?
Also ich persönlich, ich sage jetzt mal, ich habe ja meinen Mann auch schon mehrmals erwähnt, wir sind nicht immer gleicher Meinung, was Spieler angeht. Bei Burgi auch nicht so ganz. Burgi ist so ein Typ, den ich eben mag, so ähnlich wie Salazar, kämpft, beißt. Du brauchst solche Typen einfach. Und der ist ja bei euch super erfolgreich. Der passt auch zu euch, ne? Total.
Ja, wir sind auch sehr happy mit ihm, genau. Also ja. Er hat jetzt saisonübergreifend 23 Tore.
Wahnsinn.
Vorlagen weiß ich gerade nicht, aber das ist gut. Er ist auch mittlerweile gleichgezogen mit dem Tor am Wochenende mit eurem Simon Terodde.
Ja, ja.
Also das ist schon.
Er kann ihn also auch überholen.
Das ist schon eine super wichtige Säule. Und der hat wirklich, man merkt, der hat Energie und Kraft, ne?
Ja,
der geht bis zum Schluss durch.
Ja, genau. So. Der kriegt auch oft noch zweite, dritte Luft, ne? Also
ja.
Ist jetzt bei uns ziemlich weit unten im Stadion, also an der Eckfahne. Und da kriegst du ja genau solche Szenen auch mit Reihe 3, weißt du? Da kriegst du richtig sowas mit. Und genau da sieht man ihn wühlen und kratzen und nicht aufgeben. So wie bei uns eigentlich der Bülter ein bisschen. Der Bülter ist bei uns auch so ein Typ, der so Bälle noch vor der Torauslinie irgendwie erwischt, so hat er das 1-0 in Paderborn so vorbereitet, ja.
Ja, genau. Das wollte ich heute auch eigentlich erstmal so beim Sportlichen quasi darauf sozusagen belassen. Ich würde gerne noch wissen, so was denkst du? Also was wird das für ein Spiel? Was für einen Tipp hättest du für
ja, Samstag? Also wir haben gegen die Gegner, die in dem oberen Tabellendrittel stehen, kein einziges Spiel gewonnen. Ne? Also ja. Wir haben die Punkte alle gegen.
Das beruhigt mich nicht.
Ja, weiß ich. Aber wir haben in Bremen war ja eh nicht im oberen Drittel. Gegen HSV war zu früh, weil wir da, die sind auch unter uns. Wen haben wir?
Erste Darmstadt Saisonspiel.
Haben verloren. Regen, die für mich eben ziemlich sehr kompakte Mannschaft ist, Darmstadt. Regensburg haben wir verloren, war einfach eine total eingespielte Truppe. Ja.
War auch zu früh, glaube ich, für euch.
Ja, genau. Und auch eingespielte Truppe, da war der Itakura, der Japaner bei uns in der Innenverteidigung, der eine ganz wichtige Rolle spielt, der ist da quasi erstmal eingewechselt worden. Das haben sie dem Gramozis dann auch vorgeworfen, weil der gerade erst überhaupt noch nicht, glaube ich, mittrainiert hatte.
Ja.
Andererseits, wir hatten eh verloren, da kann man den auch mal kurz bringen, da kann der schon mal ein bisschen schnuppern, wer um ihn herum ist oder umgekehrt. Ne? Der hat viel Ruhe in die Abwehr reingebracht. Wer steht da oben noch? Nürnberg haben wir noch nicht. Regensburg, Heidenheim haben wir verloren. Karlsruhe höre ich gerade.
Sie stehen alle so im Mittelfeld, aber gut, aber so die erste Hälfte, da seid ihr nicht
genau.
So gut anscheinend.
Da tun wir uns anscheinend schwer.
Ja.
Ich hätte natürlich nichts dagegen, es wird anders am Samstag.
Ich schon.
Ja, kann ich verstehen.
Zumal wir eine wirklich blütenreine Weste haben mit 7 Spielen und 7 Siegen bei uns zu Hause.
Also es wäre dann eure erste Heimniederlage.
Ja, also wenn ihr gewinnen solltet, wäre das so. Ja, das kann man nicht, das kann man nicht verhehlen.
Ich sag's ja im Konjunktiv. Also sagen wir mal so, ich glaube, dass ihr wirklich Favorit seid. Normalerweise bei Schalke reißt sie eh jeder einen Arsch auf, alleine vom Namen her. Das ist immer egal, wo wir hingekommen sind.
Ja.
Erste Liga, jetzt zweite Liga, ja. So Aue zum Beispiel, die 2 Punkte zu Hause, die ärgern mich sowas von arg.
Klar.
Also ganz ehrlich, da verstehe ich auch nicht, dass man in der zweiten Halbzeit nicht einfach das System umstellen kann. Ich glaube, das hätte gereicht dann, ja. Und dann hätte man vielleicht noch eine Bude gemacht. Egal, vorbei. Warten wir mal ab. Also ich habe vor der Saison prognostiziert, da hat mich irgendeiner von Ruhrnachrichten interviewt, so auch videomäßig. Und da habe ich gesagt, ich bin froh, wenn wir also wirklich mit einer neuen Mannschaft anfangen und unter die ersten 10 kommen, weil wir müssen aufbauen und nicht direkt wieder, wir haben ja viele junge Leute auch bei uns im Umfeld, die direkt wieder von erster Liga und aufsteigen. Ich glaube, das ist aber ein Fehler. Ich glaube, wenn man es schaffen würde, wäre es okay.
Ja.
Aber ich glaube, man muss auch Ruhe bewahren.
Also diesen Fehler haben ja schon ganz andere Vereine gemacht in dieser Liga, das sozusagen so nach
die
außen.
Die gar nicht weit weg bei euch sind, ne?
nicht zu transportieren, aber sozusagen so in gewisser Weise darzustellen und dass man nie gut beraten in der zweiten Liga.
Ja.
Also, Anne, sag mal einen Tipp.
Ich wäre mit einem Unentschieden zufrieden, glaube aber, dass St. Pauli gewinnt. Da werden mich jetzt viele Schalker für, naja, aber ich glaube, es ist realistisch.
Ich bin eigentlich auch immer ein bisschen defensiver in diesen Tipps. Ich mache die auch nicht immer. Ich sag mal nicht, was ich sonst so in Tippspielen getippt habe, aber ich tippe jetzt ein 2-1 für St. Pauli am Samstag. So.
Gut, das könnte durchaus sein. Klar ist mein Wunsch anders. Und es auf dem Platz zählt, der alte Spruch, ne, ist klar. Ich bin froh, dass das Spiel jetzt unter fairen Bedingungen, was draußen angeht, stattfindet. Das ist ja normale Zuschauerbedingungen. Ich hoffe, dass alle sich an die Regeln halten, ne? Das nochmal zu betonen. Und dann hoffe ich einfach auf ein schönes Fußballspiel und ein faires Fußballspiel. Ja.
Genau, das wünsche ich mir auf jeden Fall auch. Und wir werden das Spiel am Montag am Montag besprechen. Sprechen wir über das Spiel, wie es so gelaufen ist. Anne, ich sage erstmal für heute Abend schönen Dank für deine Zeit. Wünsche euch eine gute Fahrt morgen nach Hamburg, dass alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Und ich sage erstmal eine gute Zeit am Samstag oder generell in Hamburg und dann im Stadion Samstagabend.
Ja. Danke.
Und vielen Dank und dann bis Montag. Und den HörerInnen wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende und sage vor allen Dingen, bleibt gesund, das ist ja das Wichtigste. Und sag bis dahin, genießt das Spiel am Samstag, egal ob ihr im Stadion seid oder nicht, ob ihr es im Fernsehen seht. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.